Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Ob in der Werbung, in Filmen oder Serien, Sex ist eigentlich überall. Nur in der Literatur wird sich auffallend bedeckt gehalten. Das zumindest zeigt Stefan Bach in seinem Buch über den Sex, den Romane verschweigen. Und warum das so ist, das werde ich ihn gleich mal fragen. Vorher aber sprechen wir mit Pen-Berlin-Sprecherin Thea Dorn über die überraschende Begnadigung, die der deutsche Bundespräsident für den französisch-algerischen Schriftsteller Boualem Sansal bewirken konnte. Ein Jahr lang war der französisch-algerische Schriftsteller Boualem Sansal in Algerien in Haft und alle Bemühungen auch von Seiten der französischen Regierung konnten nichts bewirken. Überraschenderweise hat jetzt ein Appell von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dazu geführt, dass Sansal begnadigt wird und nach Deutschland ausreisen darf, auch um medizinisch versorgt zu werden. Ich bin jetzt mit der Schriftstellerin und Pen-Berlin-Sprecherin Thea Dorn verbunden. Hallo, guten Morgen, Frau Dorn.
Guten Morgen, Frau Gerg.
Es gab ja eigentlich das ganze Jahr über schon Bemühungen von Seiten des Börsenvereins. Die Verlegerin, die Deutsche von Boualem Sansal, Katharina Meyer, war sehr engagiert. Natürlich auch Pen Berlin und Pen. Das war doch dann gestern überraschend und auch ein Tag der Freude, oder?
Absolut. Wir haben uns gestern sehr gefreut und waren natürlich auch extrem erleichtert. Also jetzt am Sonntag wäre der Jahrestag der Inhaftierung gewesen. Und wir waren auch bereits in Kontakt mit dem französischen Unterstützerkomitee für Boualem Sansal, die nochmal eine große Aktion machen wollten. Da waren wir quasi in den Vorbereitungen und dann, also es bahnte sich ein bisschen an. Also wenn das Bundespräsidialamt, ich glaube, das war dann am Tag davor, die Information herausgibt, dass man ein Gnadengesuch an den algerischen Präsidenten gestellt hat, konnte man schon ein bisschen davon ausgehen. Aber es war erstmal nur eine Hoffnung, dass in neuen politischen Terms gesprochen der Deal zwischen denen steht. Und so gesehen war es dann keine ganz große Überraschung, dass er gestern tatsächlich ausgeflogen werden konnte nach Deutschland. Aber die Erleichterung war riesig.
Und er wird jetzt erstmal hier medizinisch behandelt, weil er ja auch schwer an Krebs erkrankt ist. Aber so genau, wie es ihm geht, weiß man jetzt auch gar nicht. Er wird ziemlich abgeschirmt.
Da kann ich Ihnen im Augenblick auch nicht mehr sagen. Also wir haben momentan keinen direkten Kontakt zu ihm und das ist aber auch erstmal richtig so. Der muss seine Familie sehen und man muss erstmal schauen, eben wirklich, in welchem Zustand er ist. Und deshalb, da stören wir auch nicht.
Jetzt heißt es ja schon in vielen Kommentaren, eine Begnadigung, das ist kein Freispruch, sondern eher ein Willkürakt. Was bedeutet das denn genau?
Naja, das, was das Wort Gnade sagt, also wir alle kennen die Redewendung, dass man Gnade vor Recht ergehen lässt und natürlich wäre es in diesem Fall viel angemessener gewesen, Recht vor Gnade ergehen zu lassen und Boualem Sansal von diesen abstrusen Vorwürfen, Vergehen gegen die Einheit der Nation und was dann da alles immer so geraunt wird an Vorwürfen, die dann leider in einem System wie Algerien juristische Paragraphen und Straftatbestände sind. Man hätte ihn selbstverständlich eigentlich freisprechen müssen, aber da das angesichts der real existierenden Machtverhältnisse in Algerien offenbar nicht zu haben ist, muss man sagen, immerhin ist ein kranker, mutiger, nicht mehr ganz junger Mann auf diese Weise freigekommen. Aber selbstverständlich hat es einen bitteren Beigeschmack.
Und diese Machtverhältnisse, auf die Sie gerade anspielen, die wirken sicher auch für viele andere Schriftsteller und Journalisten aus. Da sitzen sehr viele immer noch in Haft. Wer ist denn da überhaupt so betroffen? Mit wem haben Sie als Pen Berlin auch Kontakt?
Also direkten Kontakt haben wir nicht, aber Pen International hat uns, und das ist dann eben der zweite bittere Aspekt am gestrigen Tag, gerade gestern hat Pen International uns auch nochmal aufmerksam gemacht auf den Fall eines, der ist Anfang 30, ein junger algerischer Lyriker, Poetry Slammer und Menschenrechtsaktivist, der im Zuge der Proteste von 2019 des Hirak in Algerien sich sehr engagiert hat und der nun, ich glaube, mit 12 anderen zum wiederholten Male angeklagt ist, inhaftiert ist und da kann sogar eine Todesstrafe drohen. Also Mohammed Tajadid heißt der Mann. Und das sind natürlich die Momente, wo man denkt, also es ist mit einem erheblichen Aufwand von sehr vielen Seiten, vor allem eben auch von der deutschen Diplomatie gelungen, Boualem Sansal jetzt frei zu bekommen. Das ist natürlich, wenn man so will, ein Tropfen, nicht auf einen heißen, sondern auf einen sehr brutalen und sehr ungerechten Stein. Aber dennoch darf einen das natürlich nicht entmutigen zu sagen, dann muss man eben in die nächste Kampfrunde gehen. Und weil man kann sich ja nicht entmutigen lassen davon, dass es noch so viele andere dramatische Fälle gibt, weil dann versinkt man ja nur in Verzweiflung und Passivität.
Aber gestern war erstmal zumindest ein guter Tag für die Meinungsfreiheit, nicht Thea Dorn, Sprecherin des PEN Berlin. Vielen Dank, Frau Dorn, für dieses Gespräch. Alles Gute Ihnen.
Ja, danke sehr.
Deutschlandfunk Kultur. Themenwoche. Der Kampf um die Scham.
Und dieser Kampf um die Scham, der hat auch in der Literatur einen besonderen Schauplatz, etwa wenn es um Sex geht und all das buchstäblich Unbeschreibliche, was damit zusammenhängt. Denn nicht immer gab es ein ganzes Boom-Genre wie zur Zeit des Romance-Segment, in dem explizite Sexszenen zur Grundausstattung gehören. Dafür wären manche Autoren früherer Epochen glatt im Kerker geendet. Deshalb wird das Sexuelle vielfach eher umkreist. Und wie, darüber hat Stefan Busch, Germanist und Historiker, ein Buch geschrieben, Titel Über den Sex, den Romane verschweigen. Und Stefan Busch ist uns jetzt aus Mainz zugeschaltet. Hallo, herzlich willkommen, Herr Busch.
Guten Morgen, Frau Gerg.
Wir betrachten ja die Scham in dieser Woche hier im Programm aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Welche Rolle spielt Scham denn, wenn es um Sexszenen in der Literatur geht?
Meinen Sie bei den Lesern, beim Publikum oder bei den Produzenten?
Ja, das ist eine gute Gegenfrage. Also ich meinte jetzt eher bei den Autoren. Lassen die das auch weg aus Scham oder sind das immer andere Gründe?
Ich glaube, da spielt Scham auf der Produzentenseite keine große Rolle. Es gibt ganz wenige Äußerungen, zum Beispiel von Wolf Haas, dem Autor mit dem Wackelkontakt, der da sagte, er stelle sich immer vor, wie die Kollegen da vor den Schreibmaschinen säßen und so etwas da in die Tasten hauten. Und das fände er beschämend. Dann ist es interessant zu sehen, wie er selbst das Problem dann gelöst hat, eben im Wackelkontakt, wo es eben zu einer Sexszene kommt. Und dann umspielt er das sozusagen mit Humor. Da wird also die Sexszene zu einem Belastungstest für einen VW Golf.
Mhm. Aber wenn da so Leerstellen quasi kreiert werden, das kurbelt ja eigentlich die Fantasie mehr an, finde ich, als wenn es direkt ausgesprochen wird. Ist das auch so ein bisschen der Effekt davon, der auch beabsichtigt sein könnte?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, genau. Sexszenen, wenn sie denn zur Handlung gehören und wenn das Publikum diese Szenen entsprechend ergänzen muss, um die Handlung überhaupt entsprechend verstehen zu können, damit das Ganze einen Sinn ergibt, lassen sich nicht verbergen. Insofern ergibt sich immer eine Interaktion, eine Kollaboration zwischen Autoren, Autorinnen und Publikum.
Und ich muss sagen, wenn Sex mal irgendwo beschrieben wird, dann kann das auch ganz schön schief gehen. Also das Beschreiben von Körperlichkeit, von Erotik ist ja eigentlich so eine Art Königsdisziplin in der Literatur. Und die Briten, das habe ich auch bei Ihnen nochmal gelesen, die vergeben ja sogar einen Preis für Bad Sex Literatur, also für die schlechtesten Szenen. Was wird denn da überhaupt bewertet? Wann geht sowas so richtig in die Hose?
Ja, also erstmal auf der Liste derer, die den Preis gewonnen haben, sind halt große Namen, nicht? Das sind Jonathan Franzen und viele andere, Tom Wolfe. Sie sagten eben, dass Sex sei unbeschreiblich. Das ist nicht ganz richtig. Es ist extrem schwer zu beschreiben, zu erfassen mit Worten, ohne dass es eben peinlich ist und daneben geht. Und es geht eben leicht daneben aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil die Erwartung halt groß ist, als auch originell zu sein. Und wenn man das in Sexszenen originell verpacken möchte und in Bildersprache ausweicht oder Bildersprache benutzt, dann geraten diese Bilder halt oft in eine Schieflage. Und es kann dann durchaus auch komisch werden. Peinlich und oder komisch. Und die Briten haben dafür eben einen speziellen Preis geschaffen.
Jetzt fand ich bei Ihrem Buch besonders interessant, dass Sie auch zeigen, also Sie gehen ja auch weit in die Geschichte zurück bis zu Homer, und Sie zeigen, dass das immer eben auch ein Spiegel der Zeit ist, was gesagt werden darf oder kann oder auch nicht. Was gibt's da sowas? Kann man das ein bisschen für alle sagen, was uns das so über den jeweiligen zeithistorischen Kontext aussagt? Also da hängt ja auch Moral sehr eng mit zusammen.
Ja klar, also ich konzentriere mich auf zwei Zeiten, Epochen ist nicht ganz das richtige Wort, auf Erzählungen des 19. Jahrhunderts und auf Gegenwartsliteratur. Und die Gründe, warum zu diesen Zeiten Sex oder Autorinnen wählen, Sex nicht zu beschreiben, sind halt vollständig andere. Im 19. Jahrhundert durfte man nicht, konnte man schlicht solche Szenen nicht einbauen, wenn man das seine Bücher denn verkaufen wollte, beziehungsweise, das war halt sehr wichtig im 19. Jahrhundert, wenn man die Romane erstmal in Zeitschriften unterbringen wollte. Also Fontane zum Beispiel und Autoren dieser Zeit lebten davon, ihre neuen Prosastücke in Zeitschriften unterzubringen, in Westermanns Monatsheften, in der Gartenlaube und so weiter. Und etwa zwei Drittel ihrer Einkünfte hingen von diesen Zeitschriften oder Periodika-Publikationen ab.
Das heißt, da durfte auch das Schamgefühl des Publikums nicht vor den Kopf gestoßen werden.
Also die Verleger hätten die Sachen gar nicht angenommen, wenn da explizite Szenen drin vorgekommen wären.
Genau, das heißt, Sie haben sich da gleich erstmal zurückgehalten. Sie haben sich ja 14 Texte ausgesucht mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten. Das geht, wie gesagt, von Homer bis in die Gegenwart hinein. Verena Rosbacher, Wolf Haas haben Sie erwähnt. Wie haben Sie das ausgewählt? Wie sind Sie auf diese einzelnen Episoden und Figuren gekommen?
Also fürs 19. Jahrhundert hat man ja so etwas wie einen Kanon. Und dann entdeckt man so links und rechts davon so noch andere Sachen vielleicht. Aber im Grunde genommen ist die Auswahl für das 19. Jahrhundert nicht so schwer oder die Funde sind nicht so schwer zu machen. Also Fontane, einige Romane, Anna Karenina, Flauberts Madame Bovary, alles Romane, in denen Sex, Liebe und die körperliche Dimension von Liebe eine große Rolle spielen. Und dann aber eben mussten die Autoren Lösungen finden, wie sie das umsetzten. Nun, für die Gegenwartsliteratur wird es schwierig. Man kann auf keinen Kanon zurückgreifen. Und vieles, was man da findet, ist einfach auf individueller Lektüre, auf Hinweise von Freunden und Bekannten dann zurückzuführen. Zum Beispiel, das hat mich also eine Freundin auf Uwe Timms die Entdeckung der Currywurst hingewiesen, das ich vorher gar nicht kannte. Und das ist ein ganz tolles Beispiel für solche Gestaltungen von Sexszenen darstellt.
Und Sie sagen ja, das fand ich auch überraschend, muss ich sagen, da zitieren Sie einen Begriff von unserem Kollegen Rainer Moritz, der nennt das Sexbeschreibungsverweigerung. Und das klingt eher so ein bisschen technisch, also zumindest gar nicht erotisch. Und überrascht eben auch, weil man hat ja den Eindruck, Sex ist eigentlich überall, wohin man schaut, und dann in der Literatur aber irgendwie nicht. Woran liegt das?
Es stimmt ja so eigentlich nicht. Also es gibt ja keine Knappheit an Literatur aller Qualitätsstufen, in denen Sex recht ausführlich dargestellt wird. Die Frage ist allerdings, was machen Autorinnen gerade in dieser Situation, wo es ein Überangebot gibt? Oder eins sagen, Überangebot, darüber kann man streiten, aber ein sicherlich nicht zu knappes Angebot an Sexszenen in Bild und Wort. Und ästhetisch sensible Autorinnen, was ja eigentlich ein Pleonasmus sein sollte, die weichen dann eben aus und suchen nach Alternativen. Wie kann ich Sex, die wichtige Sexszene, dass die Liebesszene zwischen meinen Figuren schildern, ohne dass es platt wird und ich abkupfere oder ich in verunglückte Originalität abgleite. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, Ellipsen, also Auslassungen, oder aber ins Humorvolle auszuweichen.
Und ja, Sie haben es ja auch schon angedeutet, auf der anderen Seite gibt es ja eben diese ja doch breit gestreut und sehr, sehr erfolgreiche Young Adult-Literatur, Dark Romance, Romance, wo es eben tatsächlich um expliziten Sex geht. Also ist das auch vielleicht so eine Gegenbewegung? Weil ich dachte so, das Explizite gab es ja auch immer. Also wenn man jetzt ans 18. Jahrhundert Marquis de Sade und sowas denkt, das gab es ja auch parallel zu dem anderen.
Das gab es immer parallel und ich sprach eben über das 19. Jahrhundert und die Verbote, die es um den Sex in der Literatur herum gab. Gleichzeitig aber war gerade im 19. Jahrhundert, gab es eine erste Blüte der sogenannten Bückware. Und auch da, wo die Verbote am stärksten sind, da wachsen, gibt es eben auch den Schwarzmarkt sozusagen. Das 19. Jahrhundert war auch eine Blütezeit der Prostitution und eben auch die erste Blütezeit der pornografischen Literatur.
Das wäre eigentlich schon wieder ein Thema fürs nächste Buch, oder, Herr Busch?
Ja, schauen wir mal.
Dann hätten Sie beide Seiten der Medaille beleuchtet. Stefan Busch, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute nach Mainz.
Ich danke Ihnen.
Und das Buch von Stefan Busch über den Sex, den Romane verschweigen, ist im Dietrich Verlag erschienen. Es hat 176 Seiten und kostet 16 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Es gibt ja sowas wie das kollektive Gedächtnis, das menschliche Gemeinschaften teilen, auch so etwas wie ein kollektives Unbewusstes, das hat C.G. Jung so beschrieben, aber es existiert auch gemeinsames Wissen. Das zumindest sagt der Harvard-Forscher Steven Pinker. Der Psychologe und Kognitionsforscher ist ja bekannt geworden durch ein umfangreiches Werk über die Gewalt, aber sein neues Buch, das klingt zumindest vom Titel her erstmal so ein bisschen ominös, wenn alle wissen, dass alle wissen. Wolfgang Schneider hat das gelesen. Um welche Art des Wissens geht es denn, Pinker, da überhaupt?
Ja, also weniger nun um so Wissensbestände, wie man sie auf Wikipedia oder in Bibliotheken findet. Er übernimmt ein spieltheoretisches Konzept der Common Knowledge, das eben nicht nur auf Kenntnisse, sondern auch auf die Kenntnisse der Kenntnisse bei den anderen Spielern zielt. Und im Blick auf das soziale Leben untersucht er damit nun rekursive Kognitionsprozesse, die so zur Feinabstimmung des menschlichen Verhaltens beitragen. Ein ganz erheblicher Teil seines Buches bietet knifflige Logikprobleme, spieltheoretische Kombinatorik und psychologische Experimente zum Problem des Mentalisierens auf mehreren Ebenen. Da liest man dann etwa, um Wissen fünfter Ordnung zu kennzeichnen, Sätze wie diesen: John dachte, dass Penny dachte, dass John wollte, dass Penny herausfand, was Sheila tun wollte. Also das hat schon was von Denksport.
Klingt ein bisschen wie aus dem Logikseminar, also ja. Auch sehr theoretisch oder abstrakt. Kann er es denn auch ein bisschen ja alltäglicher oder konkreter?
Ja, zum Glück schon. Also er erzählt zum Beispiel einen alten Witz aus der Sowjetunion, um zu verdeutlichen, was gemeinsames Wissen ist. Da wird ein Flugblattverteiler von der Polizei aufgegriffen, aber er hat nur leere Blätter verteilt. Was soll das? Herrschen ihn die Beamten an? Er müsse nichts schreiben, es liege doch alles auf der Hand, sagt der Mann. Also wenn man weiße Blätter verteilen kann, dann geht ein Regime dem Ende entgegen, weil eben mit Pinker gesagt, alle wissen, dass alle wissen. Auch Andersens berühmtes Märchen des Kaisers neue Kleider illustriert dieses Motiv des gemeinsamen Wissens für ihn eindrucksvoll. Da wissen ja auch alle, dass alle wissen, nämlich dass der Kaiser keine feinen Gewänder trägt, sondern nackt ist. Aber eben Angst und die Konventionen der Erwachsenenmoral verhindern, dass daraus nun eine öffentliche Wahrheit wird. Etwas öffentlich machen, selbst wenn alle schon Bescheid wissen, das könne aber den entscheidenden Unterschied machen, sagt Pinker. Und deshalb tun Diktaturen auch alles dafür, das Lautwerden von gemeinsamem Wissen zu verhindern.
Jetzt hat das Buch ja einen ganz interessanten Untertitel: Gemeinsames Wissen und sein verblüffender Einfluss auf Geld, Macht und das tägliche Leben. Hat er da auch Beispiele oder was nimmt er da so aus dem täglichen Leben in den Blick?
Also er zeigt zum Beispiel, wie gemeinsames Wissen Grundlage bei Freundschaften ist oder wie es eine Rolle spielt bei den Ritualen der Diplomatie und der Kriegführung oder beim mehr oder weniger anonymen Spenden. Wie es die Finanzmärkte regelt, ist ja klar, das Auf und Ab der Aktienkurse, da spielt das gemeinsame Wissen eine entscheidende Rolle, auch beim Vertrauen auf die Sicherheit der Banken. Wir vertrauen ja darauf, dass unser Geld dort sicher ist, weil wir wissen, dass alle anderen auch darauf vertrauen und wissen, dass alle anderen darauf vertrauen, etc., etc. Also die Banken verstärken dieses rekursive Wissen dann noch symbolisch, indem sie besonders vertrauenerweckend und solide wirkende Gebäude errichten. Auch bei der Loyalität in Gruppen spielt dieses gemeinsame Wissen eine wichtige Rolle. Und dabei sind besonders wirksam irrationale oder sogar abstruse Überzeugungen. Denn jeder Mensch kann ja schließlich sagen, dass die Sonne im Osten aufgeht. Aber eben nur Gläubige und wahrhaft Überzeugte beteuern, dass Jesus der Sohn Gottes ist oder dass Donald Trump vor 5 Jahren die Präsidentschaftswahl gestohlen wurde oder dass Geschlecht eben nichts mit Biologie zu tun hat. Also wer das glaubt, der gehört wirklich dazu.
Aber bei dem Märchen von Andersen, das Sie vorhin erwähnt haben, da denkt man ja schon auch an so heutige Phänomene wie Cancel Culture. Kommt das denn auch vor? Also ist das für Steven Pinker auch ein Thema in diesem Buch?
Also da hat er reichlich bedrückende Erfahrungen ja direkt an der Quelle gemacht als Harvard-Professor. Er zählt auf, dass vermeintliche Verstöße gegen Woke-Sprechverbote an US-Universitäten in den Joe-Biden-Jahren zu nicht weniger als 273 Fällen von Entlassungen von Lehrkräften geführt haben. Es herrschte, schreibt er, eine intellektuelle Repression von einer Heftigkeit, wie sie nicht einmal während der McCarthy-Ära gegeben hat. Mit der Methode des Deplatformings soll eben verhindert werden, dass abweichende Ideen zu gemeinsamem Wissen werden. Ihn als Liberalen beunruhigt dabei sehr, dass Zensur und Entlassung besonders von jüngeren Menschen gut geheißen werden. Also heikle Aussichten für die Zukunft des freien Denkens. Inwieweit es nun unter Trump natürlich ebenso krass in die Gegenrichtung geht, damit beschäftigt er sich in diesem Buch nicht mehr.
Aber das scheint ja ein sehr komplexes Buch zu sein. Wie ist das denn geschrieben oder wie liest sich der ganze Stoff?
Also wie gesagt, man muss sich erst durch etwas trockene und experimentelle Kapitel durcharbeiten. Später wird es dann immer anschaulicher. Es ist auch mit einigem Witz geschrieben. Da gibt es Ausführungen über das gemeinsame Wissen, wie es im Lachen wirksam ist oder über die Strategie, wie man Wissen über gemeinsames Wissen in heiklen Situationen sozusagen dementiert, indem man Blickkontakt vermeidet oder eine Kultur der Andeutung pflegt. Also in den Kapiteln schreibt Pinker dann zum Beispiel über Bestechungsversuche oder sexuelle Avancen. Die andeutende Rede soll vom Gegenüber verstanden werden, aber eben doch vage genug bleiben, um eben kein gemeinsames Wissen zu schaffen, hinter das es dann kein Zurück gäbe. Also man bekommt in diesem Buch viele Einsichten auch mitten aus dem Leben. Von daher, ja, ein Buch, das einen etwas fordert, aber durchaus auch klüger macht.
Wolfgang Schneider über das neue Buch von Steven Pinker, Wenn alle wissen, dass alle wissen. Gemeinsames Wissen und sein verblüffender Einfluss auf Geld, Macht und das tägliche Leben. Aus dem Englischen übersetzt hat dieses Buch Martina Wiese und erschienen ist es beim S. Fischer Verlag. Diese Woche wurde der Booker Prize vergeben, davor der Prix Goncourt und der Deutsche Buchpreis. Und so geht das permanent im Bücherherbst weiter. Denn als nächstes kommt jetzt der Bremer Literaturpreis und der Bremer Förderpreis für Literatur. Letzteren vergeben wir von Deutschlandfunk Kultur. Und deshalb ist jetzt auch meine Kollegin Wiebke Poromka hier bei mir im Studio. Sie ist nämlich eine der Jurorinnen dieses Bremer Förderpreises. Was ist denn das überhaupt für ein Preisduett, das da in Bremen vergeben wird?
Der Bremer Literaturpreis ist einer der ganz renommierten und traditionellen Preise. Der wird seit 1954 vergeben. Zu den ersten Preisträgern gehören beispielsweise Ingeborg Bachmann oder Paul Celan oder Siegfried Lenz. Jetzt in den vergangenen Jahren Marcel Bayer oder Theresia Mora oder auch Wolf Haas. Und seit 1977 gibt es eben auch den Förderpreis. Du hast ihn erwähnt. Und für beide gilt, das ist kein klassischer Romanpreis und auch kein Preis, der nur für Belletristik vergeben wird, sondern der kann auch für Lyrik vergeben werden. Und beim Hauptpreis ist es so, der wird für ein aktuelles Buch vergeben mit Blick auf das Gesamtwerk. Und beim Förderpreis ist es im Grunde umgekehrt. Der wird für ein aktuelles Buch vergeben. Das muss kein Debüt sein, das kann auch ein zweites oder ein drittes Buch sein, aber für ein Buch, von dem wir als Jury uns versprechen, dass das so der Auftakt ist oder der Anfang eines vielversprechenden Werks. Und wenn man so auf die Preisträgerinnen und Preisträger der vergangenen Jahre guckt, dann kann man sagen, da hat die Jury auch immer mal wieder recht gehabt. 1999 beispielsweise, da hat Judith Herrmann den Förderpreis zum Bremer Literaturpreis bekommen für ihr Debüt Sommerhaus später. Und vor 3 Jahren jetzt, da gab es für Judith Herrmann den Hauptpreis für ihren Roman Daheim.
Und wie ist es, warum sind wir als Deutschlandfunk Kultur da eigentlich dran interessiert, jetzt so einen Förderpreis mit zu vergeben? Was ist da für einen Sender interessant dran?
Ja, zum einen ist es natürlich wichtig, dass wir auch den Blick, die Aufmerksamkeit von Hörerinnen und Hörern auf Stimmen legen, literarische Stimmen, die vielleicht noch nicht so bekannt sind, auf jüngere Stimmen. Zum anderen sind diese Förderpreisträger vielleicht oder hoffentlich auch Autorinnen und Autoren, die für jüngere Leserinnen und Leser interessant sind, weil sie vielleicht einen näheren Bezug zu diesen Büchern haben. Und die besondere Anlage vom Bremer Förderpreis, die ist nochmal ganz besonders wichtig jetzt für uns auch als Deutschlandfunk Kultur mit dem Preis, dem Förderpreis verbunden ist, nämlich, dass der oder die Preisträgerin in Schulen geht und dort nicht nur Lesungen veranstaltet, sondern auch Workshops gibt mit den Schülerinnen und Schülern. Und da bekommen die dann einmal noch so ein bisschen einen anderen Hintergrundeinblick in Schreibprozesse oder in so ein Schriftsteller-Dasein. Und auf der anderen Seite hoffe ich natürlich auch, dass dadurch bei manchen dann auch das Interesse und die Begeisterung für Literatur überhaupt geweckt wird.
Das klingt also auch ziemlich interessant, finde ich, für diejenigen, die es dann bekommen. Wie ist denn da überhaupt das Verfahren? Bewirbt man sich da für diesen Preis oder wie läuft das ab?
Nein, man kann sich nicht bewerben. Auch die Verlage können keine Einreichungen vornehmen, wie das beispielsweise beim Deutschen Buchpreis ist, sondern wir als Jury nominieren jeweils 3 Titel insgesamt für Förder- und Hauptpreis. In den vergangenen Monaten haben wir das gemacht. Seit Oktober gibt es jetzt eine Longlist für den Haupt- und für den Förderpreis. Und das Besondere ist wiederum, dass wir diese Longlist nicht veröffentlichen. Da könnte man jetzt unter aufmerksamkeitsökonomischen Gesichtspunkten sagen, das ist ja dann schade, weil jetzt im Vorfeld gar nicht spekuliert wird oder diskutiert wird, wer bekommt den Preis oder warum ist der oder die jetzt bitte sehr nicht auf dieser Liste. Das hat aber eben zum Beispiel den Vorteil, dass wir einerseits viel ruhiger diskutieren und sprechen können in einem geschützten Rahmen, noch viel mehr als das eben beim Deutschen Buchpreis oder in Klagenfurt der Fall ist. Und es hat für die Schriftsteller und Schriftstellerinnen, die nominiert sind, auch den Vorteil, dass sie, wenn sie den Preis dann nicht bekommen, sich eben auch nicht rechtfertigen müssen oder erklären in der Öffentlichkeit, wenn sie eben jetzt eben leer ausgehen. Sie wissen allerdings, dass sie nominiert sind, weil wir immer, wenn wir sie nominieren, anfragen, ob sie den Preis eben auch annehmen würden. Gerade beim Förderpreis ist das natürlich wichtig, weil man sagen muss, ja, ich gehe in eine Schule und gebe einen Workshop.
Aber wer ist denn jetzt eigentlich wir? Ich will jetzt mal wissen, wer die Juroren da sind.
Ja, das ist eine 7-köpfige Jury und das Tolle an dieser Jury ist, oder das Angenehme auch, dass die relativ kontinuierlich arbeitet. Mit den meisten Kolleginnen und Kollegen sitze ich da schon seit relativ vielen Jahren zusammen, unter anderem mit Daniela Striegel, die Österreicherin, Kritikerin und Literaturwissenschaftlerin, dann mit Richard Kämmerlings aus dem Feuilleton der Welt, dann ist noch der Schweizer Literaturkritiker Stefan Zweifel dabei. Neu in diesem Jahr ist Sandra Kegel von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die ist gekommen, weil Lothar Müller, unser langjähriger Juryvorsitzender aus dem Feuilleton der Süddeutschen Zeitung, nach 20 Jahren gesagt hat, jetzt ist aber auch mal gut. Und dann gehören noch die Leiterin der Bremer Stadtbibliothek dazu, Lucia Werder und Karen Struh von der Bremer Universität.
Und wie muss man sich das jetzt vorstellen? Also ihr kennt euch schon lange und dann weiß man ja auch so, wer wie normalerweise reagiert. Also das ist schon wie bei so einer Familie fast. Und, oder streitet ihr auch noch so richtig und seid dann überrascht, was der andere plötzlich für komische Argumente da anführt?
Wir streiten natürlich und diskutieren, aber das Gute ist, du hast es jetzt eben schon ein bisschen angedeutet, man muss nicht wie bei einer Jury, die neu zusammengewürfelt wird, sich erstmal über so Basisdinge verständigen, über einen Literaturbegriff beispielsweise. Da kann man natürlich unterschiedlicher Meinung sein und wir sind auch sehr unterschiedlicher Meinung oder haben sehr unterschiedliche Zugänge zu Literatur, aber man ist so ein bisschen darauf vorbereitet, was da vielleicht von dem einen oder der anderen kommen kann. Und was die Juryarbeit wirklich entspannter macht, ist, dass wir eben wissen, auch im kommenden und im übernächsten Jahr werden wir wieder zusammensitzen. Und wenn man in einer Jury ist, wie beispielsweise der des Deutschen Buchpreises, das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen und ein bisschen scheint mir das auch so, wenn ich die Diskussionen oder die Entscheidungen der vergangenen Jahre beobachte, da habe ich schon den Eindruck, es ist so, man denkt, ich bin jetzt einmal in der Jury und jetzt habe ich meinen Favoriten und jetzt muss ich den durchbringen. Und dann wird da auch teilweise, glaube ich, ein bisschen mit der Brechstange vielleicht gearbeitet. Und das ist bei uns anders, weil wir eben natürlich auch Favoriten haben oder jemanden, wo wir sagen, das muss jetzt vielleicht nicht unbedingt sein, aber wir wissen eben, es gibt noch weitere Jahre und da kann der oder die dann vielleicht auch zum Zug kommen.
Also eine hoffentlich ausgewogene Entscheidung. Und wann gebt ihr die jetzt bekannt?
Die geben wir hier im Programm bekannt am 18. November. Das ist der kommende Dienstag und zwar in der Sendung Studio 9 um 8.15 Uhr. Und ich hoffe dann, dass hier in der Lesart der oder die Preisträgerin des Förderpreises dann auch gleich mal zu einem kleinen Gespräch zu ihrem oder seinem Buch sein wird.
Also wir sind gespannt, dann hören wir nämlich Wiebke Poromka auf jeden Fall zu, wenn sie wieder hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur am Dienstag verkündet, wer in diesem Jahr den Förderpreis, den Bremer Förderpreis für Literatur erhält. Vielen Dank, Wiebke.